Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem brandaktuellen Thema heute Morgen. Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten? Sie sehen hier übrigens den Turm von Pisa, der so schief ist, weil er bekanntlich auf Sand gebaut worden war. Das Fundament stimmte nicht. War nicht Fels, sondern Sand. Seit dem 11. September 2001 spricht man in aller Welt von den Fundamentalisten. Und zwar insbesondere von dem islamischen Fundamentalismus als Gefahr für die westliche Welt. Das war gewissermaßen der Auftakt zu einem Frontalangriff auf die abendländische Kultur. Und jetzt, wo man so viel über Fundamentalisten, islamische Fundamentalisten spricht, stellt sich natürlich auch die Frage, und was ist mit christlichem Fundamentalismus? Nun, ich möchte ganz kurz erklären, wie eigentlich der Begriff christlicher Fundamentalismus, christliche Fundamentalisten entstanden ist. Und dazu blende ich zuerst zurück ins 19. Jahrhundert. Das war die Zeit von Charles Darwin, 1809 bis 1882, der Vater der modernen Evolutionslehre. Man feiert ja in diesem Jahr das 200-Jahr-Jubiläum seiner Geburt und zugleich das 150-Jahr-Jubiläum seines ersten Evolutionsbuches, die Entstehung der Arten. Damals wurden diese Ideen, eine Evolution, die Gott nicht mehr braucht, die das Leben, die Entstehung der Lebewesen und der Pflanzen und dann auch des Menschen einfach aus der Natur heraus und ihren Gesetzen erklären kann ohne Gott, diese Gedanken eroberten sehr schnell die intellektuelle Welt. Daneben habe ich einen weiteren wichtigen Mann des 19. Jahrhunderts hier auf der Folie aufgeführt, Julius Wellhausen, 1844 bis 1918. Er ist gewissermaßen der Inbegriff der liberalen Theologie. Die Wellhausen-Hypothese sollte die ganze Bibel auf den Kopf stellen. Er hat auch die ganze Geschichte Israels auf den Kopf gestellt und gesagt, so wie das in der Bibel steht, war es eben nicht, sondern genau umgekehrt. Und diese Ideen haben auch sehr schnell die theologischen Hochschulen erobert. Und so kann man sagen, im 19. Jahrhundert begannen diese liberalen Ideen des Evolutionismus und der liberalen Theologie überall in die Kirchen einzudringen. Ganz besonders in Deutschland, dann im weiteren Sinn in Europa und etwas zeitverschoben kam das dann auch in Amerika. Eine Gruppe bekannter christlicher Gelehrter wendete sich aber gegen das Eindringen bibelkritischer und liberaler Lehren in die Kirchen. Und zwar ganz besonders im englischsprachigen Raum. Das waren Leute wie zum Beispiel Sir Robert Anderson, 1841 bis 1918. Oder Robert Dick Wilson, 1856 bis 1930. Und viele andere. Robert Wilson ist ja bekannt dafür, dass er 40 Sprachen und Dialekte konnte. Er hat alle Bibelsprachen und alle Sprachen des biblischen Umfeldes gelernt, und zwar mit dem Ziel, dass er die Bibelkritik mit diesem gründlichen Hintergrundwissen widerlegen könne. Er hat sein Leben eingeteilt in drei Abschnitte. Da hat er sich gesagt, ich will zuerst all diese Sprachen lernen, gründlich, und dann im zweiten Drittel mache ich dann Forschungsarbeit, und den letzten Drittel des Lebens verwende ich dann, um diese Forschungsarbeit aufzuschreiben und zu publizieren. Das ist, oder das klingt ein bisschen verwegen, wenn man das Leben so einteilt. Wir haben keinen Tag in der Hand. Aber der Herr hat das ihm so geschenkt. Er konnte das dann auch wirklich umsetzen. Und er hat wirklich seine ganze Gelehrsamkeit in den Dienst Gottes gestellt. Ganz bewusst. Er hat nicht seine Ehre gesucht, sondern die Ehre Gottes. Und Sir Robert Anderson, den ich auch so stellvertretend für viele andere hier erwähne, er war der Chef von Scotland Yard. Also der große Kriminalpolizist von England im 19. Jahrhundert. Und er hat das bekannte Buch geschrieben, The Coming Prince, wo er zeigt, wie die Prophetie aus Daniel 9 auf das Kommen des Messias mit den Jahrwochen sich ganz exakt erfüllt hat in Jesus Christus. Er hat diese Jahrwochen ja umgerechnet in die 173.880 Tage und hat in Zusammenarbeit mit Astronomen des Königlichen Observatoriums von Greenwich hat er diese Dinge dann dargelegt und damit eben ganz gründlich belegt und bewiesen, wie genau biblische Prophetie ist, wie sich das wirklich zeitlich ganz exakt in Jesus Christus erfüllt hat. Nun, diese Gelehrten hatten Konferenzen in Amerika, das sind die sogenannten Niagara-Konferenzen, also da in der Nähe der Niagara Falls. Ich war gerade vor kurzem dort mit vier unserer Kinder und da habe ich natürlich gedacht und ihnen auch erklärt, von da kommt der Fundamentalismus. Aus diesen Bibelkonferenzen, da in der Nähe dieser wunderbaren Fälle, da hat man eben miteinander ausgetauscht und auch die Sorge miteinander geteilt, dass eben immer mehr das Christentum aufgeweicht, aufgebrochen und zersetzt wird. Zwei reiche Christen haben sich gesagt, wir stellen ganz viel Geld zur Verfügung. Und zwar im Jahr 1909 haben sie das auf die Seite gestellt. Damit könnte man sagen, der Fundamentalismus hat heute das 100-Jahr-Jubiläum. Während Darwin das 200-Jahr-Jubiläum hat. Ja? Und zwar sollte das Geld verwendet werden für eine Buchreihe über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und diese Bücher sollte man gratis verbreiten können an alle möglichen Missionare und Sonntagsschullehrer und Prediger und so weiter. Und so entstand diese Taschenbuchreihe in 12 Bänden von 1910 bis 1915 mit dem Titel The Fundamentals, The Testimony for the Truth. Also die fundamentalen Dinge, das Zeugnis für die Wahrheit. Ich habe hier unten die Internetadresse angegeben, wo man diese Aufsätze dieser christlichen Gelehrten nachlesen kann. Also auch heute noch ist das sensationell, was die da in Kurzform präsentieren, um zu zeigen, wie zuverlässig die Bibel ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang Psalm 11, Vers 3 zitieren, wo steht, wenn die Fundamente umgerissen werden, was soll der Gerechte tun? Das haben sich diese Niagara-Gelehrten eben auch gefragt. Aber nicht nur gefragt, sie haben dann auch gehandelt. Und sie wollten darlegen mit ihren Publikationen, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist glaubwürdig und absolut zuverlässig, auch in einer modernen Zeit. Und sie legten auch dar, Jesus Christus ist wirklich für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Das müssen wir nicht modern umdeuten. Das ist so geschehen. Er ist auferstanden und wird wiederkommen. Sie haben auch dargelegt, dass auch in einer modernen Zeit es immer noch möglich ist, alles zu glauben, was in der Bibel steht, ohne ein Problem mit den Fakten der Wissenschaft zu haben. Das war ja eben gerade für Wilson so wichtig. Er wollte darlegen, das gelang ihm auch, darzulegen, dass die Bibel nicht im Gegensatz zu den Fakten der Wissenschaft steht. In der Folge des Erscheinens dieser Buchreihe begann man Christen, die immer noch in dieser modernen Zeit noch dasselbe glauben wie die ersten Christen, Fundamentalisten zu nennen. Eben weil sie festhielten an den fundamentalen Dingen des christlichen Glaubens. Man kann also sagen, Fundamentalisten sind demnach Christen, die das ursprüngliche Christentum festhalten und auch ausleben. Die also nicht bereit sind, eine Umdeutung des Christentums vorzunehmen, das gar nicht mehr authentisch ist, gar nicht mehr ursprünglich, gar nicht mehr echt ist, sondern sie wollten das authentische, ursprüngliche des christlichen Glaubens nach wie vor festhalten. Jetzt gehen wir in der Geschichte, in der modernen Geschichte, einen Sprung weiter ins Jahr 1979. Dieses Jahr markiert die islamische Revolution im Iran. Das war ein ganz dramatisches Ereignis, bei dem übrigens auch Zehntausende von Juden aus dem Iran unter dramatischen Umständen aus dem Land geflohen sind, weil ihnen klar war, was jetzt kommt. Diese Revolution sollte nämlich eine Vorzeigerevolution sein. Sie sollte zeigen, Islamisten oder Muslime sollen sich in der heutigen Zeit zurückbesinnen auf den alten Machtanspruch des Islams durch Muhammad. Und das islamische Gesetz soll eben auch die Staaten beherrschen. Und so kam der Iran unter das Gesetz der Scharia. Aber das sollte nur eine Vorzeigerevolution sein. Alle islamischen Staaten sollen ab dieser Zeit auch das Gleiche erleben. Eine Revolution und damit eine Rückbesinnung auf die Machtansprüche Muhammads im Islam. Nun, da geschah etwas Wichtiges im Zusammenhang mit dem Begriff Fundamentalismus. Der Begriff Fundamentalismus wurde von da an auch auf Muslime angewendet, und zwar insbesondere auf gewalttätige Muslime. Wir gehen wieder einige Jahre weiter. 6. Dezember 1992. Ein verheerendes Ereignis in Indien. Damals wurde die Babri-Moschee in Ayodhya durch militante Hindus zerstört. Die behaupteten, dass das ein ganz wichtiger Ort war, an dem ein Hindu-Gott geboren worden war, und darum musste diese Moschee weg, dem Erdboden gleichgemacht werden. Die Folge dieses Zusammenpralls zwischen Hindus und Muslimen führte zu etwa 2000 Toten, hauptsächlich unter den Muslimen. Und nun geschah wieder etwas Wichtiges. Von da an wurde der Begriff Fundamentalismus auch auf gewalttätige Hindus angewendet. Sie sehen also, im Lauf der Zeit gab es immer eine umfassendere Erweiterung des Begriffs Fundamentalisten. Nun, das ist ein bisschen problematisch, wenn ein Wort alles Mögliche heißen kann. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Comics mit den Schlümpfen. Das sind so Zwerge, ich mache nicht jetzt irgendwie Schleichwerbung für Comics oder so, aber man kann etwas Interessantes hier illustrieren. Die Schlümpfe, die schlumpfen den ganzen Tag. Das heißt also, wenn die etwas backen in der Bäckerei, dann schlumpfen sie eben ein Brot. Oder wenn sie in den Wald gehen, um einen Baum umzuhauen, dann schlumpfen sie einen Baum. Oder wenn die etwas Schönes singen wollen, dann schlumpfen sie ein Lied. Also schlumpfen heißt alles. Und das ist das Problem mit dem Wort Fundamentalismus. Wenn Fundamentalismus plötzlich alles Mögliche bedeuten kann, dann bedeutet es eigentlich letztlich gar nichts mehr. Doch, man weiß ja nicht mehr, was heißt schlumpfen. Weil es alles bedeutet, bedeutet es eigentlich nichts mehr. Und so könnte man anstatt von Fundamentalismus, könnte man von Schlumpfismus sprechen. Es wäre etwa gleich aufschlussreich. Oder anstatt von Fundamentalisten, von Schlumpfisten. Das zeigt eigentlich, wie absurd es ist, wenn ein Begriff eben so wie ein Gummi auseinandergezogen wird. Aber bevor wir da weiterdenken, kommen wir auf die Bibel zurück. Und zwar möchte ich aus dem Fundamentalistengleichnis in der Bergpredigt vorlesen. In Matthäus 7, Vers 24 beendete Jesus Christus seine Bergpredigt mit folgendem Wort. Jeder nun, der irgend diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Manne vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten wieder jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Manne verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel hernieder, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel, und sein Fall war groß. Nun, was bedeutet dieser Fels im Gleichnis? In der Bildersprache der Bibel bedeutet der Fels immer wieder Gott, immer wieder Jesus Christus. In 1. Korinther 10, Vers 4 steht, der Fels aber war der Christus. Also, jemand, der die Worte Jesu hört und sie auch praktisch umsetzt, das ist ein Fundamentalist, denn er baut sein Leben auf das Felsfundament des Sohnes Gottes. Aber jemand, der das nur hört und gar nicht umsetzt, das ist eben kein Fundamentalist. Denn er baut sein Haus auf Sand. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann kann es vollends zusammenbrechen. Und da zeigt sich, ob man ein solides Fundament hat oder nicht. Nur so nebenbei, ich habe Darwin erwähnt, sein endgültiger Bruch mit Gott kam 1851. Das war das Jahr, in dem er seine Tochter Anne verlor. Und er hat so gegen Gott rebelliert und hat damals wirklich den Glauben an die Gerechtigkeit Gottes endgültig aufgegeben. Dann ging es noch ein paar Jahre, 1859, und dann kam sein erstes Evolutionsbuch. Das ist schon dramatisch. Aber der Mann hat wirklich sein Leben auf Sand gebaut, und als dann die Stürme des Lebens kamen, brach das Ganze zusammen und sein Fall war groß. So ist er irre geworden an Gott und an dem Leben. Nun, interessant ist, wenn der Herr Jesus sagt in diesem Fundamentalistengleichnis, wer seine Worte hört und sie tut, der baut sein Haus auf den Felsen. Dann müssen wir uns fragen, ja, was wird denn so gesagt in dieser Bergpredigt? Ich lese nur vor aus Matthäus 5, 44. Denn das ist in unserem Zusammenhang sehr aufschlussreich. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also das gehört zum christlichen Fundamentalismus, die Feindesliebe. Und wenn jemand das nicht umsetzt, dann ist er kein Fundamentalist. Auch wenn er vielleicht sagt, ich bin ein Fundamentalist. Aber wenn er gewalttätig wird, ist er kein Fundamentalist. Denn die Bibel macht das ganz klar. Nur der, der die Worte Jesu hört und sie auch tut, der hat auf Fels gebaut. Und der Fels ist Jesus Christus. Also man könnte eigentlich hier den Vortrag schon beenden. Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten? Überhaupt nicht. Muss man überhaupt keine Angst haben. Denn die beten sogar für diejenigen, die sie hassen, beleidigen, verfolgen. Sie segnen, die sie fluchen, und sie lieben die, die ihnen Feind sind. Und wenn Sie das nicht tun, sind Sie keine Fundamentalisten, bitte. Nun wollen wir das aber vergleichen mit Verhaltensanweisungen für islamische Fundamentalisten, die sich also auf die Grundlagen, auf die Fundamente des islamischen Glaubens zurückbesinnen. Und das ist der Koran. In Sure 2, 217 steht, der Kampf ist euch vorgeschrieben. Und er gefällt euch nicht. Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, was euch gerade schädlich ist. Allah weiß es, ihr aber wisst es nicht. Also hier wird klar gesagt, der Auftrag des Muslimen ist zu kämpfen. Aber es wird hier vorausgesetzt, dass es sein könnte, dass ein Muslim gar nicht Freude hat daran. Und natürlich gibt es viele Muslime, die haben nicht Freude an Dschihad, an heiligem Krieg. Aber dann sagt der Koran, gefällt es euch nicht? Aber vielleicht ist es so, dass euch etwas missfällt, was euch gerade gut ist. Und vielleicht auch, dass euch etwas lieb ist, nämlich nicht zu kämpfen, was euch gerade schädlich ist. Sure 2, 194. Ich zitiere übrigens aus der Koranausgabe des Goldman Verlags. Wenn man in einer anderen Ausgabe nachschaut und dann schauen Sie dieselbe Suren- und Verszahl nach und dann finden Sie nicht, was hier steht. Kein Problem, das ist normal. Von Ausgabe zu Ausgabe differiert das manchmal um ein paar Verse. Müssen Sie also ein bisschen zurücklesen oder vorauslesen und plötzlich findet man den richtigen Vers. Sure 2, 194, bekämpft sie, bis ihr Versuch aufgehört hat und Allahs Religion gesiegt hat. Also der islamische Kampf soll so lange dauern, bis der Islam, die Religion Allahs, die ganze Welt beherrscht. Nun ist es ja eine gute Sache, wenn man christlichen Fundamentalisten auch kritische Fragen stellt. Und wir wollen zusammen 6 kritische Fragen anschauen. In 1. Petrus 3, Vers 15 sagt der Apostel, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also, die Bibel ruft hier die Christen auf, sie sollen Rechenschaft ablegen über ihren Glauben von den Menschen rund um sie herum, die gerne wissen möchten, warum glaubt ihr das und warum seht ihr das als eure sichere Zukunftshoffnung. Das Wort für Verantwortung im Griechischen ist hier Apologia. Und von daher kommt das Wort Apologetik. Das bedeutet Verteidigung des christlichen Glaubens. Also eine Darlegung, warum glauben Christen das, warum sind sie davon überzeugt, aus welchen Gründen kommen sie zu ihrer Überzeugung. Und diese Apologie, diese Apologetik sollen Christen tun. Und wir müssen uns Mühe geben, eben diesen Fragen wirklich auch gute Antworten zu geben. Nun, ein erster Punkt. Fundamentalistische Christen lehnen die Evolutionslehre ab. Und da kann man sich fragen, ja, aber ist diese Ablehnung der Evolutionslehre in dieser modernen Zeit, in der wir leben, nicht Wissenschaftsfeindlichkeit? Nun, schauen wir uns das an einem Beispiel an. Die Evolutionslehre sagt unter anderem, das Leben sei von selbst entstanden, ohne Gott, und zwar einfach durch die bestehenden Naturgesetze. Ganz besonders berühmt sind deswegen die Experimente von Stanley Miller 1953. Für Darwin selbst war die Entstehung einer ersten Zelle noch etwas völlig Unerklärliches. Er hat nämlich vor allem in seinen Büchern behandelt den Weg von der Zelle bis zum Menschen, von der Amöbe bis zu Goethe, aber nicht so sehr von der toten Materie bis zur ersten Zelle. Und das war effektiv immer so ein Stachel für die Evolutionisten, aber dann kam Stanley Miller. Und er hat interessante Versuche im Labor durchgeführt. Hier sieht man eine Versuchsanordnung. Und da hat er sich vorgestellt, wie die Atmosphäre in einer frühen Urerde ausgesehen haben könnte und hat das so im Labor dann präpariert. Und bei diesen Versuchen sind Aminosäuren entstanden. Das war sagenhaft. Das sind nämlich ganz kleine Bausteinchen der lebenden Zelle. Und die bildeten sich von selbst. Und von da an begann man überall zu verbreiten, Evolution ist wissenschaftlich bewiesen. Und auch in den Schulen, vielleicht haben Sie das selber noch so in Erinnerung, dass man Stanley Miller angeführt hat, der eben gezeigt hat, das Leben kann selber von selbst entstehen. Nun, hier sieht man das Experiment von Miller. Da haben wir CH4, Methan, H2O, Wasser, Ammoniak, NH3, plus Energie. Und daraus entstanden bei Stanley Miller Aminosäuren. Also er sagte sich, auf der Urerde hat es geblitzt, ja, und gekracht. Und durch diese Energie von Blitzen muss eben hier in der Ursuppe, im Urozean, dann eben etwas Besonderes entstanden sein. Und das war das, was er erhielt in seinem Experiment. Das ist eine Aminosäure. Das hat funktioniert. Also er hat dann so mit Elektroentladungen hat er das gemacht und sind Aminosäuren entstanden. Wow. So, und jetzt? Ja, jetzt ist es etwa so, wie wenn jemand einen Stein gefunden hat im Bach und jetzt denkt er, es ist noch ein kleines Stück, bis ich eine Kathedrale gebaut habe. Aber echt gesagt ist der Unterschied noch viel, viel größer. Ja, aber jetzt geht es um Folgendes. Die Zelle aller Lebewesen ist aufgebaut aus riesigen Molekülen. Das sind zu nennen die Proteine. Riesige Ketten, ganz kompliziert zusammengehängt, von 1500 bis 2000 Aminosäuren zusammengekettet. Und dann gibt es andere Riesenmoleküle, die RNS-Moleküle und natürlich noch viel, viel größer die DNS-Moleküle, wo das Erbgut drauf ist. Also das Leben besteht aus Makromolekülen. So, und jetzt das nächste ist also Folgendes. Wenn man jetzt diese Aminosäuren da in der Ursuppe hat, dann können die, hier hat man eine und hier wieder eine, können die reagieren und sich miteinander verbinden und so entsteht jetzt ein Dipeptid aus zwei Aminosäuren. Und die Reaktion kann weitergehen, dann kann auch ein Tripeptid entstehen mit drei oder ein Tetrapeptid mit vier und so weiter. Aber jedes Mal, bei jeder Reaktion, wo zwei Aminosäuren zusammenkommen, gibt es da noch ein Abfallprodukt H2O. Und das ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Weil dieses Molekül bricht diese entstandene Kette wieder in zwei. Und darum habe ich hier den Reaktionspfeil so nach rechts und dann auch nach links wieder gemacht. Man nennt das eine reversible Reaktion. Die geht also nach vorne, wieder zurück, nach vorne, wieder zurück. Die muss immer zurück in ein thermodynamisches Gleichgewicht. Das weiß jeder, der ein bisschen gründliche Chemie gemacht hat, bis zum Abitur oder sagen wir ein erstes Jahr an der ETH, was mein zweiter Sohn da jetzt in diesem Jahr an Thermodynamik lernen musste. Das war unglaublich. Und er hat das langweilig gefunden, aber ich habe gesagt, das ist gut, du musst das lernen. Das ist Grundlage für Naturwissenschaft. Thermodynamik, jawohl. Also, jetzt sollte aber das ja weitergehen, diese Kette. Und es geht einfach nicht weiter. Das wird immer wieder gebrochen. Also diese riesigen Moleküle können gar nicht entstehen. Nun, ein Schlaumeier hat dann gesagt, ja, das ist schon so. Natürlich, das weiß jeder, der ein Jahr Chemie studiert hat, weiß, dass es nicht geht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, da fand ein Vulkanausbruch im Ozean statt, da entstand eine Insel und das Wasser wurde dann durch die Hitze des Vulkans wurde eben da verdampft, da dann kann die Reaktion hier weitergehen. Richtig, das geht. Ideal, dann geht die Kette weiter. Aber dummerweise ist es so, wie am Morgen mit den Hühnereiern in der Pfanne. Ja? Wenn man die 60 Grad erwärmt, dann wird das Protein da drin, wird denaturalisiert. Ja? Also wenn man einem Huhn helfen will, dass garantiert nichts aus dem Ei schlüpft, dann muss man eben das Ei unten wegnehmen, auf 60 Grad erhitzen, wieder zurücklegen, dann geschieht nichts mehr. Das Protein ist denaturalisiert, funktioniert nicht. Und man hat dann auch verschiedene andere Möglichkeiten sich gedacht, wie das unter ganz seltenen, ungewöhnlichen Bedingungen doch gehen könnte. Es ist immer dasselbe, es funktioniert nicht. Das ist hier das Massenwirkungsgesetz der Chemie und es sagt, es geht experimentell, chemisch nicht. Die Kette entsteht nicht. Und dann hat selbst Stanley Miller in den 1990er Jahren hat er gesagt, das war alles nichts. Das kann man vergessen. Funktioniert nicht. Aber in der Zwischenzeit spricht man von einem neuen Weg, RNS-Welten. Da sind RNS-Moleküle entstanden und die haben dann später eben diese Proteine produziert. Das Ganze ist noch viel schlimmer. Denn diese RNS-Moleküle sind ja auch Riesenmoleküle. Und die können auch nicht entstehen, aus den gleichen Gründen. In der Chemie nennt man diese Kettenbildung, die nicht programmiert ist wie in unseren Zellen, da ist sie vorprogrammiert. Und die Proteine entstehen bei uns und bei den Krokodilen und bei den Erbsen. Aber dort ist alles vorprogrammiert und es gibt eine Matrix, nach dem wird das produziert. Aber in der Natur gibt es keine Matrix. Und es gibt keine Codesteuerung. Das muss einfach so entstehen. Und es geht unmöglich. Ein fantastisches Buch ist das hier von Bruno Vollmert. Es ist einer der bedeutendsten Polymerchemiker des 20. Jahrhunderts. Er war Professor an der Uni in Karlsruhe, auch in Wien. Das Molekül und das Leben. Vom makromolekularen Ursprung des Lebens und der Arten. Was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. Und er sagt, man muss die ganze Sache mit der Evolution, muss man einfach rein exakt naturwissenschaftlich angehen. Und das heißt also, diese ganzen Kettenbildungen anschauen. Es geht nicht, wie man es drehen und wenden will. Es geht nicht. Es geht nicht für Proteine, es geht nicht für RNS, es geht nicht für DNS. Und dann erklärt er, nicht nur der Weg von der toten Materie zur ersten Zelle geht nicht. Alles Weitere geht auch nicht. Nicht wahr? Bei dem Einzeller, da ist die DNS, das Molekül, auf dem das ganze Erbgut aufgeschrieben ist 1 Millimeter lang. Dann sagt man eben durch Mutationen, also zufällige Veränderungen dessen, was da kodiert ist, sei dann plötzlich mal etwas Besseres entstanden und so sei es eben immer höher hinaufgegangen mit der Entwicklung. Ach wo. Die Fische, als Tiere viel höherer Ordnung, die haben ein DNS, das ist 25 Zentimeter lang. Und wir Menschen haben ein noch längeres, das ist das längste, 1 Meter. Ja, also wie soll das Wachstum des DNS geschehen sein? Das ist wieder genau das Gleiche. Das ist wieder statistische Kondensation. Und das funktioniert nicht. Es ist unmöglich, chemisch unmöglich, dieses Kettenwachstum sich irgendwie vorzustellen. Es ist im Widerspruch zu allen möglichen Naturgesetzen. So. Sind Christen wissenschaftsfeindlich, wenn sie sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht müssen wir Evolution unter allen Umständen ablehnen? Kann man so nicht sagen, oder? Es ist genau das Gegenteil. Wir sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das Ganze eine Unmöglichkeit. Und es gibt Evolutionisten, die sind unwahrscheinlich ehrlich. Einer davon war Professor Ernest Gahan, Biochemiker an der Universität Montpellier seiner Zeit. Er hat in seinem Vortrag L'origine de la vie, die Entstehung des Lebens, gehalten am 17.04.1964 im CERN in Genf, Folgendes gesagt: Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Leider sind nicht alle Evolutionisten so ehrlich wie dieser Mann. Aber es gibt sie, und diese Ehrlichen, die lassen wir hier sprechen. Er selbst gibt zu, es ist nicht intellektuell irgendwie notwendig, an Evolution zu glauben, sondern im Gegenteil, es ist absurd, absolut unsinnig. Aber weil sie ihre Ideologie so lieben, glauben sie es trotzdem. Wir kommen zu einer zweiten Anfrage. Existiert Gott? In Römer 1 sagt der Apostel Paulus in Vers 20, denn das Unsichtbare von ihm, das heißt von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Er spricht hier im Zusammenhang über die Völker der Welt, die die Bibel nicht kennen. Und er sagt, Gott hat durch die Erschaffung der Welt von sich ein Zeugnis gegeben, ein Zeugnis seiner Existenz. Und der Verstand des Menschen kann das wahrnehmen, dass hinter der Ordnung der Natur ein Ordner sein muss. Denn jeder merkt, diese höhere Ordnung, die wir überall sehen, die kann nicht zufällig entstehen. Auch schon Ludwig van Beethoven sagte, dass das Weltall und die Harmonie in der Natur, das kann nicht durch Zufall entstanden sein. Nicht indem die Atome einfach zufällig zusammengekommen sind, sondern es muss einen Schöpfergott geben. Und er wusste natürlich, eine Fünfte von Beethoven kann man nicht komponieren, indem man einfach zufällig Noten auf ein Blatt schreibt. Auch über Millionen von Jahren entsteht nie eine Fünfte von Beethoven. Also Ordnung, höhere Ordnung verlangt einen Ordner. Und so sagt der Apostel Paulus, der Mensch wird einmal, wenn er vor Gott stehen wird, ohne Entschuldigung sein, wenn an Gott vorbeigegangen ist, auch wenn er die Bibel nicht gekannt hat. Das Zeugnis der Natur ist so klar. Also Römer 1,20 ist sehr interessant, weil es zeigt, man kann Gott erkennen durch die Logik der Schöpfung. Nun, auch aus moderner naturwissenschaftlicher Sicht muss man sagen, die Welt muss einen Anfang haben. Warum? Ja, ich habe ja erklärt, wie wichtig es ist, Thermodynamik zu kennen in der Physik und dann in der Chemie. Warum? Der erste Satz der Thermodynamik, das ist der Energieerhaltungssatz, der sagt Folgendes. Es entsteht keine neue Energie aus dem Nichts. Das heißt also, die Summe aller Energie, die es gibt im Universum, die bleibt immer gleich. Es entsteht keine neue Energie und es wird auch keine Energie vernichtet, ins Nichts aufgelöst. Nun, dieser Satz ist ganz interessant. Also er sagt, es ist unmöglich in der Naturwissenschaft damit zu rechnen, dass plötzlich da, aus einem Punkt plötzlich neue Energie entsteht aus dem Nichts. Das geht nicht. Es gibt nur die vorhandene Energie. Ja gut, nehmen wir das mal zur Kenntnis. Und jetzt der zweite Satz der Thermodynamik, der sagt, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Nicht wahr? Die Energie, wenn sie verwendet wird, die wird nicht vernichtet, aber sie wird umgewandelt. So kann man zum Beispiel Bewegungsenergie, die kann man in Zerstörungsenergie umwandeln. Also wenn man mit der Faust mal so richtig in eine Betonmauer hineinschlägt, ja, das ist eine kinetische, eine Bewegungsenergie, und dann bricht vielleicht etwas am Knochen und ein bisschen wird sogar noch in Wärmeenergie umgewandelt. Aber eben, die Energie bleibt erhalten, aber sie wird umgewandelt. Nur, nehmen wir eine Kerze. Die Kerze brennt mal aus. Nehmen wir die Sonne. Die liefert uns ständig Unmengen an Energie tagtäglich, aber einmal wird die Sonne ausgebrannt sein. Und so gilt das für alle Sterne des Weltalls, für das ganze Weltall. Und so kann man sagen, die Menge der nutzbaren Energie nimmt stets ab. Man kann also das Weltall vergleichen mit einer Batterie. Ja, da ist eine bestimmte Menge Energie drin und die wird dann verbraucht. Jetzt finden wir irgendwo auf einer Wiese eine Batterie und verwenden sie und sehen, oh, die ist noch halb voll. Und ist klar, die hatte mal einen Anfang und die Batterie wird ein Ende haben, wenn die Energie eben verbraucht ist, natürlich umgewandelt, sie wird ja nicht vernichtet, aber sie ist dann verbraucht. Und so sehen wir unser Weltall, das ist noch nicht am Ende. Die Energie wird verbraucht, aber sie nimmt immer mehr ab, die nutzbare Energie. Das heißt, das Weltall muss einen Anfang haben und strebt eben einem Ende zu. Und damit wird bereits widerlegt, was die Atheisten früher immer behauptet haben, die Kommunisten in der Sowjetunion, die Materie ist ewig. Was ewig? Das ist ja völlig im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Erst- und zweitthermodynamischer Hauptsatz zusammen sagen, unmöglich, die Materie ist nicht ewig. Es muss einen Anfang gehabt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, aber wie ist der Anfang zu verstehen? Durch Schöpfung oder durch Evolution? Ich glaube, wenn man die Sterne, die Galaxien, hier jeder Lichtpunkt ist da eine Galaxie mit etwa 100 Milliarden Sternen zusammen. Das ist ein Blick mit dem Hubble-Teleskop in die Tiefen des Weltalls. Wenn man diese Galaxien beobachtet, sieht man, dass praktisch alle in ihrem Licht eine Verschiebung haben zum Rot, zum roten Licht hin. Eine Rotverschiebung. Nicht ganz alle. Und zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, das ist die uns nächste Galaxie, die nicht, aber sonst die meisten. Und das kann man so erklären, wenn diese Galaxien sich wegbewegen von der Erde, dann würde so eine Rotverschiebung entstehen. Ist allerdings nicht die einzige Erklärung, aber das ist eine vernünftige Erklärung. Das würde also bedeuten, alle Galaxien bewegen sich von der Erde weg. Aber es ist bereits eine Interpretation von dem, was man beobachten kann. Rotverschiebung. Und so hat man im 20. Jahrhundert sich gesagt, ja also, das Weltall muss ja einen Anfang haben, aber das wird ja immer größer. Es dehnt sich ja aus. Die Galaxien in allen Richtungen wegfliegen. Also das Weltall gestern war kleiner als das heute und das heute ist kleiner als das morgen. Nun, jetzt rechnen wir das zurück in die Vergangenheit. Da geht man natürlich davon aus, dass die Gegenwart der Schlüssel ist zur Vergangenheit. Nicht wahr? Wenn ich jetzt so in den letzten zwei Jahren gemessen hätte, wie viel ich gewachsen bin, und dann möchte ich zurückrechnen, wie groß ich vor 51 Jahren war, das geht nicht, oder? Ja, die Gegenwart ist nicht einfach der Schlüssel zur Vergangenheit. Aber das hat man hier gemacht. Und dann hat man sich gesagt, ja gut, wenn das Weltall sich ausdehnt, jetzt rechnen wir zurück. Also vor 13,7 Milliarden Jahren war die gesamte Materie und Energie des Weltalls an einem kleinsten Punkt konzentriert. Ja, und woher kam das? Ja, lesen Sie nach bei Alan Guth. Das ist ja einer der größten Urknallphysiker vom Institute for Technology in Massachusetts. Spitzenwissenschaft der Urknalltheorie. Ja, er sagt in seinem Buch, die Geburt des Kosmos aus dem Nichts. Der Urknall war die Entstehung aller Materie und Energie aus dem Nichts. Also vor genau... Nein, nicht, er sagt auch nicht. Kommt ja nicht auf ein paar Wochen mehr oder weniger an. Aber sagen wir, am Anfangspunkt eben... 13,7 Milliarden Jahren gab es zuerst gar nichts. Und dann sei aus dem Nichts Materie, Raum und Zeit entstanden. Aber das ist im Widerspruch zum ersten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Denn der sagt, in der Natur, einfach so, entsteht nie Energie aus dem Nichts. Und die glauben also etwas, was im Widerspruch ist zur exakten Naturwissenschaft. Können wir nicht als Fundamentalisten so etwas akzeptieren. Ja, aber ihr glaubt ja auch an eine Erschaffung aus dem Nichts. Ja, natürlich. Aber nicht aus dem Nichts. Aus dem Nichts, aber nicht durch nichts. Sondern durch den ewigen, unendlichen, allweisen Gott. Und dann glauben die in der Evolutionslehre aus diesem höchsten Chaos, denn die Materie in einem Punkt konzentriert mit aller Energie, war das höchste Chaos. Aus diesem höchsten Chaos des Urknalls, alles hat sich ausgedehnt in alle Richtungen, haben sich dann immer höhere Ordnungen gebildet. Nun, das ist im Widerspruch zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz der Physik. Denn der sagt, nicht nur die Energie wird verbraucht, sondern allgemeiner gesagt heißt es auch, Ordnung strebt immer nach Unordnung. Man sagt eben wissenschaftlich, die Entropie, also das Maß der Unordnung, nimmt zu. Jede Hausfrau weiß das. Automatisch, wenn man nichts macht, oder? Also man kämpft gegen das Chaos mit Intelligenz und versucht zu ordnen und so. Ja, aber so sich selbst überlassen, wirkt das überall bis in den Haushalt hinein. Ordnung strebt nach Unordnung. Unordnung strebt nicht nach Ordnung, aber die glauben, es sei immer höher gegangen, bis dann schließlich zum Menschen. Das menschliche Gehirn stellt die komplexeste Ordnung dar im Universum, die wir kennen. Also die Evolution steht im offensichtlichen Widerspruch zu den Naturgesetzen. Da kann man doch nicht sagen, fundamentalistische Christen seien wissenschaftsfeindlich. Eben gerade nicht. Also gehen bis zu dem Punkt, wo sie sagen, und jetzt, mit Naturwissenschaft kann man die Welt nicht erklären. Jetzt braucht es einen unendlichen Schöpfer dahinter. Richard Lewontin, 1929 geboren, ein großer Evolutionist, Professor an der Harvard University seiner Zeit, das war auch wieder so ein ganz ehrlicher Mann. Der sagte, unsere Bereitschaft, wissenschaftliche Behauptungen gegen unseren gesunden Menschenverstand zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum Verständnis des wirklichen Kampfes zwischen Wissenschaft und dem Übernatürlichen. Wir stellen uns auf die Seite der Wissenschaft, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten, im Original Absurdity, trotz der offensichtlichen Widersinnigkeiten einiger ihrer Konstrukte, weil wir uns a priori, das heißt von vornherein, dem Materialismus verpflichtet haben. Materialismus sagt, die letzte Wirklichkeit ist die Materie. Es gibt keinen Gott. Das hat er geschrieben in seiner Rezension zu Carl Sagans Buch The Demon Haunted World, 9. Januar 1997. Also, wer ist da wissenschaftsfeindlich? Wenn bereit ist für seine Philosophie, Materialismus, Dinge zu glauben, die gegen den gesunden Menschenverstand gehen, trotz offensichtlicher Widersinnigkeiten. Ja, ich habe dieses Haus, dieses Hochhaus in Tel Aviv einmal fotografiert. Also man staunt, wie viele Stockwerke hier sind. Aber stellen wir uns mal vor, es gibt da ein Stromproblem da in einem der obersten Stockwerke. Jetzt könnte man als Elektriker durch alle Räume und Zimmer gehen und alle Steckdosen untersuchen, ob da noch Strom drauf ist. Aber ein wirklich erfahrener Strömler, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, der würde dann Folgendes zuerst mal machen. Er geht in den Keller runter und schaut, ob überhaupt etwas drauf ist auf dem Hauptschalter. Dann kann man die Arbeit sparen. Das ist ziemlich viel Arbeit, oder? Also wenn unten kein Strom drauf ist, dann kann man eh alles vergessen. Gut. Und die Evolution ist eigentlich so ein Gedankengebäude, ein riesiges Gedankengebäude. Und jetzt waren wir gerade unten im Keller. Da haben wir schon gesehen, es gibt keinen Strom drauf. Bei der Entstehung der Welt, bei der Entstehung der Zelle und dann bei der Entstehung der neuen Tierarten, Arten von Lebewesen. Kein Strom drauf, kann man vergessen. Die Evolutionslehre ist nicht Wissenschaft, es ist eine Religion. Und zwar eine absurde Religion. Ich erinnere an Lewontins Wort Absurdity. Ja? Ich unterrichte ja an der STH unter anderem Religionen der Umwelt Israels. Also ägyptische Religion, sumerische, babylonische, kananitische, assyrische. Und da nehme ich meinen Studenten auch die Schöpfungsmythen, zum Beispiel der Ägypter, durch. Im ägyptischen Schöpfungsmythos aus Heliopolis, heute Kairo, beginnt das alles so. Alles beginnt mit Atum, dem Sonnengott, der sich selbst erschafft. Der Sonnengott wird ja im Altägyptischen auch genannt Khepre. Das heißt, der von selbst entstand. Merkt man die Parallele? Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts, Alan Good. Die Natur ist, hat sich selber erzeugt. Und dann gibt es einen Schöpfungsmythos aus Hermopolis. Diese verschiedenen Schöpfungsmythen hat man früher getrennt angeschaut. Heute sagt man in der Ägyptologie, nein, die muss man miteinander kombinieren. Aber im Hermopolis-Schöpfungsbericht beginnt alles mit 8 Göttern. Das heißt 4 Götterpaaren. Niau und Niaut, Mann und Frau, werden als Frösche oder auch als Schlangen dargestellt. Niau und Niaut symbolisieren das Nichts. Kuk und Kauket, die Finsternis oder Abwesenheit von Licht. Hu und Hauhet symbolisieren Raum und Zeit. Und Nun und Naunet, als Urwasser, symbolisiert das die Urmaterie. Nun, genau so beginnt die Urknall-Theorie. Die Illusion ist nichts anderes als eine Vergötterung des Nichts. Aus dem Nichts kam alles. Obwohl wir wissen, dass aus Nichts entsteht nichts. Nun, Niau und Niaut. Und dann sagt man in der Urknalltheorie, zuerst war alles dunkel und erst dann im weiteren Verlauf der Bildung, des Aufbaus der Materie entstand dann Licht, also zuerst Kuk und Kauket, Finsternis. Und aus dem Nichts sei eben Raum und Zeit entstanden, Hu und Hauhet. Und da war am Anfang einfach die Urmaterie, ja, Nun und Naunet. Das ist Religion. Ja, jetzt ist 11 Uhr, wir machen eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter mit der dritten Frage. Woher kommt Gott? Wir kommen jetzt zur dritten kritischen Anfrage an Fundamentalisten. Wir haben gesehen, es braucht einen Schöpfer, um die Herkunft der Welt zu erklären. Aber dann kommt die Frage, ja, ist das nicht nur einfach eine Verschiebung auf eine andere Ebene? Dann kommt doch die Frage, und woher kommt Gott? Also drittens, woher kommt Gott? Nun schauen wir uns zunächst an, wie die Bibel Gott beschreibt. Der Gott der Bibel ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In Jeremia 23, Vers 24 heißt es, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Das heißt, er ist allgegenwärtig. Und zudem spricht die Bibel darüber, dass Gott auch jenseits dieser Schöpfung ist, im Himmel. Und so ist Gott eben der immanente Gott, der überall gleichzeitig in der ganzen Schöpfung da ist und gleichzeitig auch der transzendente Gott, der jenseitige Gott. In Offenbarung 1, Vers 4 wird der Gottesname Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der ja gegen 7000 Mal im Alten Testament vorkommt, so umschrieben mit der da war und der da ist und der da kommt. Also im Blick auf Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, er ist einfach der Seiende. Er ist da. Und so bedeutet eben Yahweh, es kommt von dem Wort Hava, Sein. Er ist der Seiende, der das Sein in sich selbst hat. Darum der Ewigseiende oder eben auch der Unwandelbare. Oder wie in jüdischen deutschen Übersetzungen manchmal Yahweh wiedergegeben wird mit der Ewige. Oder in der Lutherbibel zu Recht der Herr. Denn als der Ewigseiende steht er über allem. In 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es ferner, dass bei Gott ein Tag wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist ganz erstaunlich. Ich meine, in früheren Zeiten hätte man sich sagen müssen, das geht doch nicht. Die Zeit ist doch etwas, die geht einfach strikt vorwärts. Es gibt doch nicht so etwas wie relative Zeit. Ja, da muss man warten, bis Albert Einstein kam. Und der hat dann tatsächlich gezeigt, die Zeit ist direkt verknüpft mit dem Raum. Und die Zeit ist in dem Sinn relativ. Es hängt auch davon ab, wie schnell man sich im Weltall bewegt. Je mehr man sich mit der Lichtgeschwindigkeit nähert, desto langsamer geht die Zeit. Und die Bibel sagt von Gott, 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, er ist der Zeit überhaupt nicht unterworfen. Das macht klar, die Bibel zeigt Gott als jemand, der von völlig anderer Art ist als die Natur. Und wir haben den ersten und den zweiten thermodynamischen Hauptsatz angeschaut, der zeigt, die Welt muss einen Anfang haben. Der erste und zweite thermodynamische Hauptsatz kann eben nur auf Dinge in Raum und Zeit angewendet werden. Aber die Bibel macht klar, und das lange bevor man diese Dinge mit Einstein wusste, dass Gott eben von völlig anderer Art ist. Er ist der Ewige. Und darum kann man nicht sagen, ja, da muss Gott auch einen Anfang haben. Nein, das gilt für alles, was wir sehen. Da sehen wir, es zerfällt, es vergeht. Die Blume ist so schön und am Abend ist sie verdorrt. Und so ist es auch mit den Menschen. Eine kurze Zeit blühen sie so richtig auf und dann das Verwelken kommt auch. Aber der Gott der Bibel ist eben auch ganz anders als die Götter der Heiden oder als das Göttliche im Hinduismus. Dort wird nämlich das Göttliche gleichgesetzt mit der Natur. Die Hindus sagen, Gott ist in allem. Gott ist alles. Eigentlich ist alles, kommt aus, ist eigentlich eben Brahma. Das ist jetzt völlig anders. Das ist die Vergottung der Natur. Das ist sehr verwandt mit Evolutionslehre, wo man eben die Materie als letzte Wirklichkeit verehrt. Das ist nichts anderes als die Verehrung der Natur anstatt Gottes. Und so stellt sich die Frage eben nicht, ja, wenn ihr sprecht von Gott, dann habt ihr das Ganze einfach verschoben auf eine andere Ebene. Nein, das ist von völlig anderer Art. Und so müssen wir sagen, das, was wir sehen und betasten und messen können, alle diese Dinge, die vergehen, die müssen einen Anfang haben. Aber dieser Gott, der allgegenwärtig ist und allwissend, allmächtig, er ist die letzte Ursache des Seins.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Wie gefährlich sind christliche Fundamentalisten?« Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.